Karotte faltete das Blatt sorgfältig zusammen und schob es in den Umschlag.
»Die Sonne geht unter«, sagte Feldwebel Kolon.
Karotte sah vom Siegelwachs auf.
»Das bedeutet, die Nacht beginnt bald«,
fügte Kolon hinzu.
»Ja, Feldwebel.«
Kolon strich sich über den Kragen. Seine Haut zeigte ein höchst beeindruckendes Rosarot, das Ergebnis mehrerer Stunden energischen Schrubbens. Trotzdem wahrten die Leute eine respektvolle Distanz zu ihm. Manche Menschen kommen als Befehlshaber zur Welt, manche Menschen werden zu Befehlshabern. Anderen wird die Befehlsgewalt aufgezwungen, und der Feldwebel gehörte nun zu jener Kategorie. Er war nicht besonders glücklich darüber. Kolon begriff, dass er jetzt bald die Anweisung geben musste, mit der Patrouille zu beginnen, und das entsprach ganz und gar nicht seinem Wunsch. Er wollte sich in irgendeinen Keller zurückziehen, vorzugsweise in eine Kellerkneipe. Aber Noblesse oblige, er trug die Verantwortung, und deshalb blieb ihm keine andere Wahl. Es war nicht etwa die Einsamkeit des Befehlshabers, die ihm Probleme bereitete. Zu schaffen machte ihm eher eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, bei lebendigem Leib gebraten zu werden. Seine Besorgnis galt auch noch einem anderen Umstand. Wenn sie nicht bald etwas über den Drachen herausfanden, bestand die Gefahr, dass der Patrizier ärgerlich wurde. Und wenn der Patrizier ärgerlich wurde, neigte er zu sehr demokratischen Einstellungen. In solchen Fällen fand er höchst komplizierte und schmerzhafte Möglichkeiten, um viele Bürger Ankh-Morpork's an seinem Ärger teilhaben zu lassen. Verantwortung, so fand der Feldwebel, war eine schreckliche Angelegenheit. Und das galt auch für lange und gründliche Folterungen. Kolon ahnte, dass zwischen beiden Dingen ein ursächlicher Zusammenhang zu entstehen begann. Deshalb fühlte er sich sehr erleichtert, als eine kleine, alte, ledierte Kutsche vor dem Haus hielt. An der Tür sah Kolon die verblichenen Farben eines Wappens, und hinten bemerkte er die neu wirkende Aufschrift »Wer wird, mag Drachen«. Hauptmann Mumm stieg aus und verzog dabei immer wieder das Gesicht. Ihm folgte eine Frau, die der Feldwebel als verrückte Sibyl Käsedick erkannte. Was den dritten Passagier betraf, er hoppelte gehorsam am Ende einer Leine, war klein und Nervosität hinderte Kolon daran, auf die Größe zu achten.
»Das soll mich doch der Deibel holen! Sie haben das Biest geschnappt!«
Nobby saß an einem Ecktisch und hatte sich noch immer nicht zu einer wichtigen Erkenntnis durchgerungen. Sie lautete: »Es ist praktisch unmöglich, bei einem Glücks- und Geschicklichkeitsspiel gegen jemanden zu gewinnen, der ständig lächelt.« Er sah auf, und der Bibliothekar nutzte die gute Gelegenheit, um zwei Karten unter dem Stapel hervorzuziehen.
»Sei doch nicht blöd«,
brummte der Korporal.
»Das ist bloß ein Sumpfdrache. Und die Frau, Sibyl Käsedick, eine echte Lady.«
Die beiden anderen Wächter drehten sich um und konnten kaum glauben, dass die letzten drei Worte von Nobby stammten.
»Was starrt ihr mich so an?«
fragte der Korporal.
»Glaubt ihr etwa, ich sei nicht imstande, eine echte Lady zu erkennen? Sie hat mir Tee serviert, in einer Tasse so dünn wie Papier und mit einem silbernen Löffel darin«,
fuhr er in dem Tonfall eines Mannes fort, der einen Blick über die hohe Mauer der sozialen Unterschiede geworfen hat.
»Und ich habe ihr beides zurückgegeben. Man weiß schließlich, was ich gehört.«
»Wie verbringst du eigentlich deine freien Abende?«
fragte Kolon.
»Geht dich nichts an.«
»Und du hast ihr den Löffel wirklich zurückgegeben?«
erkundigte sich Karotte.
»Klar habe ich das«,
sagte Nobby fest.
»Mit der Tasse.«
»Achtung, Jungs«,
rief der Feldwebel voller Erleichterung. Mumm und Lady Käsedick betraten das Zimmer. Der Hauptmann musterte seine Männer auf die übliche Art und Weise, mit resigniertem Kummer.
»Meine Truppe«,
murmelte er.
»Gute Männer«, behauptete Lady Käsedick. »Entschlossene Kämpfer für Recht und Ordnung, nicht wahr?«
»Nun, kommt ganz darauf an, aus welcher Perspektive man es sieht«,
grummelte Mumm. Lady Käsedick strahlte ermutigend, und eine seltsame Unruhe erfasste die Männer. Feldwebel Kolon gelang es mit nicht unerheblicher Mühe, die Brust weiter vorzuschieben als den Bauch. Karotte stand nicht mehr gebeugt, sondern richtete sich auf. Nobby nahm betont soldatenhafte Haltung an, hielt die Arme gerade an den Seiten und achtete darauf, dass die Daumen einen rechten Winkel zu den Händen bildeten. Seine flache Hühnerbrust war so angeschwollen, dass die Füße Gefahr liefen, den Bodenkontakt zu verlieren.
»Ich habe immer gedacht, dass wir alle sicherer in meinem Bett schlafen können, wenn so tapfere Männer über uns wachen«,
sagte Lady Käsedick und ging bedächtig an den Uniformierten vorbei. Wie ein Schatzschiff, das in einer leichten Brise segelte.
»Und wer ist das?«
Einem Orang-Utan fällt es schwer, stramm zu stehen. Der Körper schafft es im Großen und Ganzen, alle Glieder in die richtige Position zu bringen, doch die Haut ist dauernd im Weg. Der Bibliothekar versuchte es trotzdem und stand in einer Art respektvollem Haufen am Ende der Reihe. Als er salutierte, beschrieben die mehr als 120 Zentimeter langen Arme höchst komplexe Bewegungsmuster.
»Er trägt immer zivil und gehört zur Sonderabteilung Affen«, erklärte Nobby bereitwillig.
»Interessant, ja. Sehr interessant«, erwiderte Lady Käsedick. »Wie lange bist du schon ein Affe, guter Mann?« »Gut gemacht«,
sie wandte sich an Mumm, der ungläubig starrte.
»Du kannst stolz sein«, fügte sie hinzu. »Es sind ausgezeichnete Männer, beziehungsweise Anthropoiden«,
verbesserte sich Lady Käsedick, ohne dass es in ihrem Redefluss zu einer Unterbrechung kam. Einige Sekunden lang fühlten sich die Wächter so, als seien sie gerade aus einer fernen Provinz zurückgekehrt, die sie ganz allein erobert hatten. Mit anderen Worten, sie fühlten sich enorm ermuntert, so hätte es Lady Käsedick ausgedrückt, was einen beträchtlichen Unterschied zu ihren normalen Empfindungen darstellte. Selbst der Bibliothekar spürte eine sonderbare Zufriedenheit und beschloss, wenigstens dieses eine Mal die Bemerkung »guter Mann« zu überhören. Irgendetwas tröpfelte, und ein starker chemischer Geruch beanspruchte die allgemeine Aufmerksamkeit. Gutjunge Bündel Federstein gab sich völlig unschuldig, als er neben etwas hockte, das nicht etwa ein Fleck im Teppich war, sondern vielmehr ein Loch im Boden. Rauch kräuselte vom Rand empor. Lady Käsedick seufzte.
»Ist nicht weiter schlimm, Gnäfrau«,
sagte Nobby heiter.
»Das bringen wir bald in Ordnung.«
»So etwas geschieht recht häufig, wenn Drachen aufgeregt sind«,
stellte ihre Ladyschaft fest.
»Du hast ein prächtiges Exemplar mitgebracht, jawohl«,
lobte Nobby und genoss seine neuen Erfahrungen in Hinsicht auf höfliche Konversationen.
»Er gehört nicht mir, sondern dem Hauptmann«,
entgegnete Lady Käsedick.
»Besser gesagt, euch allen. Eine Art Maskottchen. Er heißt Gutjunge Bündel Federstein.«
Gutjunge Bündel Federstein trug das Bedeutungsgewicht seines Namens mit Fassung und beschnüffelte ein Tischbein.
»Er sieht mehr wie mein Bruder Errol aus«,
kommentierte Nobby mit einer kühnen Kessheit, die alle Anwesenden überraschte.
»Hat die gleiche spitze Nase, wenn du mir diese Bemerkung gestattest, Milady.«
Mumm betrachtete das Geschöpf, das seine neue Umgebung erforschte. Von jetzt an hieß der kleine Sumpfdrachen Errol, ob es ihm gefiel oder nicht. Das Schuppenwesen biss versuchsweise in den Tisch, kaute einige Male, spuckte den Bissen aus, rollte sich zusammen und schlief ein.
»Er setzt doch nicht alles in Brand, oder?«
fragte der Feldwebel besorgt.
»Nein, ich glaube nicht«, erwiderte Lady Käsedick. »Er scheint noch nicht herausgefunden zu haben, wozu die Feuerröhren in seinem Leib dienen.«
»Aber mit dem Entspannen kommt er schon ziemlich gut zurecht«,
sagte Mumm und blickte auf den schnarchenden Drachen hinab. Dann wandte er sich an seine Truppe.
»Nun, Männer, dich habe ich nicht gemeint. Was tut er hier?«
antwortete Feldwebel Kolon hastig.
»Ich, du warst nicht da und so, und wir brauchten Hilfe. Und Karotte meinte, es sei durchaus mit dem Gesetz vereinbar, und ich habe ihn vereidigt, Sir. Den Affen, Sir.«
»Als was hast du ihn vereidigt, Feldwebel?«
fragte Hauptmann Mumm.
»Als Sonderkonstabler, Sir«,
sagte Kolon und errötete.
»Du weißt schon, Sir, als eine Art Bürgerwächter.«
Mumm warf die Hände hoch.
»Sonderkonstabler? Warum nicht als einzigartigen Konstabler?«
Der Bibliothekar sah Mumm an und grinste breit.
»Nur vorübergehend, Sir«,
sagte Kolon flehentlich.
Für die Dauer der Krise, Sir. Er kann uns bestimmt helfen, Sir. Und nun, er scheint weit und breit der Einzige zu sein, der uns mag.
Ich halte das für eine schrecklich gute Idee, warf Lady Käsedick ein. Gut gemacht, der Affe.
Mumm zuckte mit den Schultern. Die Welt war auch so schon verrückt genug. Schlimmer konnte sie kaum werden, oder?
Na schön, brummte er. Na schön. Meinetwegen. Prächtig. Gebt ihm eine Dienstmarke. Bin gespannt, wo er sie trägt. Gut. Hervorragend. Warum nicht?
Ist alles in Ordnung mit dir, Hauptmann?
Fragte Kolon beunruhigt. Bestens, schnappte Mumm und marschierte durchs Zimmer.
Ich bin ja so glücklich. Willkommen in der neuen Wache. Großartig. Immerhin besteht unser Gehalt aus Erdnüssen und deshalb können wir durchaus ein Tee.
Der Feldwebel presste Mumm respektvoll die Hand auf den Mund.
Da wäre noch eine Sache, Hauptmann,
sagte Kolon eindringlich und fühlte Mumms verblüfften Blick auf sich ruhen.
Du solltest besser darauf verzichten, das T-Wort zu benutzen. Er mag es nicht. Er rastet einfach aus, wenn er es hört. Ist wie ein rotes Dingsbums für ihn, Sir. Gegen Affe hat er nichts, Sir. Aber das T-Wort geht ihm gegen den Strich. Und noch etwas, Sir. Wenn er wütend wird, beschränkt er sich nicht nur darauf, einfach zu schmollen, Herr, wenn du verstehst, was ich meine, Herr. Abgesehen davon ist er sehr umgänglich, Herr. Alles klar? Du solltest nur daran denken, nie Tier zu sagen. Oh Mist!